Ja, das ist schon verrückt. Es wird jetzt seit 8 Jahren Krieg gegen die Volksrepubliken geführt und der letzte, der diesen Krieg ja nun weitergeführt und mitgeführt hat, ist jetzt sogar verdächtig, den Friedensnobelpreis zu bekommen. Ich fasse es wirklich nicht mehr. Also, wie geht's dir damit?
Gestartet als Friedenstaube, gewählt als Friedenstaube und gelandet, keine Ahnung, ich weiß nicht,
Ja,
was ich zu sich
so.
insgesamt soll.
Vielleicht unterrichtet jemand die Kanzlerin, dass es jetzt losgeht.
Hören Sie doch mal zu.
Wohlstandsneurotiker.
Gestört, aber funktionsfähig. Der Podcast. Der Podcast.
Damit bin ich am Ende.
Ja, moin Gerd. Willkommen da draußen. Erstmal hallo Gerd natürlich.
Ja, hallo Tom. Freut mich.
Ja, kleine Sondersendung. Im Moment machen wir ja ständig Sondersendungen der Neuland-Rebellen-Podcast Wohlstandsneurotiker. Ich fange nochmal ganz von vorne an, das war ja gar nichts hier. Ja, willkommen beim Wohlstandsneurotiker, dem Podcast der Neuland-Rebellen mit einer quasi mal wieder Ukraine-Sondersendung. Und ich begrüße ganz herzlich meinen Blogpartner Gerd Evenunge. Hallo Gerd.
Hallo Gerd. Hallo Tom, Entschuldigung.
Hallo Gerd, ist auch schön. Okay, also noch ein drittes Mal. So, ernst. Ja. Ja, willkommen. Willkommen beim Wohlstandsneurotiker, dem Podcast der Neuland-Rebellen. Und ich begrüße heute in einer weiteren Sondersendung meinen geschätzten Partner, Blogpartner und Podcastpartner, Gerd Evenunge. Hallo Gerd.
Hallo Tom, ich freue mich.
Ja, vierter Anlauf. Also, dass man den Anfang gleich so verbockt, ich weiß es auch nicht. Also, wir haben beide nichts getrunken, es geht uns im Prinzip gut, aber es sind merkwürdige Zeiten und dementsprechend versaut man das dann auch mal. Ich habe es jetzt also ganz bewusst mit reingenommen. Ja, trotzdem ist das alles ja nicht so wahnsinnig lustig. Wir wollen wir wollen über die Ukraine nochmal sprechen und wollen über die aktuellen Entwicklungen sprechen. Wir wollen über Russophobie sprechen. Und wir wollen über einen, gar nicht offiziellen, aber einen 15-Punkte-Friedensplan, so könnte man das vielleicht nennen, sprechen, der jetzt in unseren Medien nicht so wahnsinnig kommuniziert wird und wie gesagt auch kein offizielles Dokument hat oder so, der letztlich Bestandteil dieser ganzen Verhandlungen ist, die sich jetzt ja seit Invasionsbeginn abspielen. Und ich habe mir das auch mal angeguckt, du hast das ein bisschen genauer verfolgt als ich und ich würde ganz gerne mal diese 15 Punkte oder 13 A, B, C oder wie auch immer irgendwie mal durchgehen. Wer jetzt mitzählen möchte, kann das gerne tun. Also ohne jetzt alle 15 Punkte oder ich weiß es gar nicht, mach mal, wie du meinst. Wie würdest du das zusammenfassen?
Ja, also es gibt einfach einen Gesprächsvorschlag, es gibt einen Gesprächsvorschlag oder einen Diskussionsvorschlag von der russischen Seite. Das sind 15 Punkte, die sind natürlich erstmal so richtig offiziell, gibt es da nichts. Es gibt jetzt keine Vorlage, die da kommuniziert wird. Und ob und wie das dann schlussendlich aussieht, wenn sich die Parteien darauf einigen, das weiß ich auch nicht, ne? Ob das dann auch immer noch 15 sind oder nur noch 14 oder 18 oder auf jeden Fall sprechen die miteinander und die russische Seite ist.
Ganz kurz. Jetzt fordere ich dich auf, mir was zu erzählen und schleif wieder dazwischen, aber du kennst mich ja, so mache ich das. Was ich ganz bemerkenswert fand, und ich glaube, das hattest du mir im Vorgespräch auch so gesagt oder geschrieben, dass mit diesen 15 Punkten oder mit diesen Punkten, nenne ich sie jetzt einfach mal, eigentlich die Möglichkeit für beide Parteien besteht, mit relativ wenig oder vielleicht sogar gar keinem Gesichtsverlust aus der Sache rauszukommen. Das finde ich ganz wichtig als Intro sozusagen, denn wenn das sich so herausstellt, dann wäre es ja tatsächlich eine offene Tür. Auf der anderen Seite wissen wir natürlich, wie es mit den offenen Türen ist. Also unsere deutsche Politik, unsere Corona-Politik hat im Laufe der letzten, jetzt inzwischen mehr als 2 Jahre, auch viele offene Türen gehabt, durch die sie hätten schreiten können und ohne Gesichtsverlust aus der Sache rauszukommen. Keine von diesen Türen hat sie auch nur schief angeguckt. Also dementsprechend eine offene Tür heißt nicht, dass man hindurchgeht. Aber so habe ich dich verstanden. Es gibt also diese offene Tür im Prinzip.
Ja, also Russland ist ein Land der Diplomatie, also das ist eine Hochkultur, der diplomatische Hochkultur, ne? Es ist erstmal so, dass Selenskyj da der muss ja irgendwie auch was seinen Leuten dann auch was verkaufen, ne? Er muss ja in der Lage sein, das auch irgendwie so aussehen zu lassen, dass er sich in weiten Teilen durchgesetzt hat, ne? Das wird zumindest so, wie das jetzt aussieht, wird das sein, dass er weiter in der Regierung ist. Es wird sein, dass er praktisch auch Teile seiner Forderungen durchgesetzt hat, dass die Russen wieder abziehen. Ne? Das ist irgendwie ein ganz wichtiger Punkt für die Ukraine, dass da keine russischen Soldaten stationiert bleiben werden. Das ist sowas, was die russische Seite offeriert, damit Selenskyj oder damit die ukrainische Seite das Gefühl hat, sie müssen jetzt keine Bankrotterklärung unterschreiben, sie keine Kapitulation unterschreiben. Ich bin jetzt kein Militärexperte, aber heute gab es einen Angriff mit einer Hyperschallrakete. Das heißt, da wird schon auch nochmal militärisch irgendwie Druck gemacht. Also es scheint in die nächste Stufe zu gehen, dass man dann nochmal anderes militärisches Gerät benutzt, um...
Weißt du, von wem diese Rakete eingesetzt wurde?
Von den Russen, ne?
Okay.
Ja, und da kann man absolut sicher sein, dass das sehr, sehr gut beobachtet wurde, auch von unserer Seite, weil durch diese neuen Hyperschallraketen, diese neue Generation von Raketentyp, ist Russland erstmal auch gegenüber der NATO oder so einfach einen Schritt voraus, ne? Das ist sozusagen die russische Sicherheitsgarantie, dass sie nicht überfallen werden können.
Genau, das finde ich nochmal ganz wichtig. Ich weiß gar nicht, ob es Dirk Pohlmann oder Matthias Bröckers war. Ich glaube, einer von beiden jedenfalls sprach auch von diesen Überschallraketen und davon, dass das schon wirklich ein militärstrategisch wirklich mächtiges Werkzeug ist, das Russland da in den Händen hält. Und Dirk Pohlmann hat auch direkt vorhin gerade wieder geschrieben, das fand ich auch ganz interessant, dass diese vermeintliche erfolgreiche Gegenwehr der ukrainischen Militärs, dass das seiner Meinung nach im Prinzip eine Geschichte ist. Also die gibt es seiner Meinung nach nicht. Jetzt sind wir beide keine Militärstrategen, aber das vielleicht nochmal eingeworfen.
Genau. Also ich kann das jetzt nur wiederholen, was da in den russischen Medien gesagt wird. Ich kann auch nur für mich diese Karten, die da gezeigt werden, wo sind gerade ukrainische, also auch in den Telegram-Kanälen und auch dann irgendwie im russischen Fernsehen, diese Karten, die gezeigt werden, wo stehen da gerade russische Soldaten, wo stehen russische Truppen, wo stehen ukrainische Truppen. Ich glaube nicht, dass das völlig frei erfunden ist. Also das wirkt für mich schon faktenbasiert. Und dann sieht es halt einfach so aus, als wären da ziemlich große Kessel, mehrere. Und die könnte man einfach zusammenziehen und wahrscheinlich wäre das dann vorbei. Das, was ich damit sagen möchte, ist nicht, dass ich das wahnsinnig toll finde, sondern was ich damit sagen möchte, ist, dass dieser Prozess zum Frieden, dass der natürlich irgendwie auch militärisch wahrscheinlich gerade nochmal unterstützt wird, indem man deutlich vorführt, was man hier gerade für Instrumente hat, dass man die Instrumente auf den Tisch legt und dann hofft, dass die Verhandlungen dadurch auch ein bisschen zügiger vonstatten gehen.
Ja.
Ich glaube nicht, ich habe mich ja getäuscht, ne? Ich habe mich ja getäuscht, also ich habe gesagt, irgendwie die Russen marschieren da nicht ein. Was ich nach wie vor nicht glaube, ist, dass die Russen jetzt einfach die Ukraine platt machen wollen, so das glaube ich nach wie vor nicht, auch wenn in den deutschen Medien das so ein bisschen so dargestellt wird.
Ja, gut, deswegen machen wir das ja hier. Also ich habe mich auch getäuscht. Ich hätte auch nicht gedacht, dass er tatsächlich reingeht in die Ukraine. Also das war eine ganz klare Fehleinschätzung. Finde ich jetzt auch nicht so dramatisch. Also von Fehleinschätzungen lebt die Politik. Also man nimmt irgendwas an und es kommt dann anders. Also das ist jetzt nicht so ungewöhnlich. Ich möchte aber nochmal betonen, dass wir natürlich das definitiv nicht gutheißen. Jeder Krieg hat unendliches Leid zur Folge. Und unabhängig davon, wie man jetzt zur Westukraine, zur Ostukraine, zu Russland steht oder auch zur EU meinetwegen, zur NATO und zu den USA, ist natürlich das Leid im ganzen Land schrecklich. Das ist überhaupt keine Frage. Was wir trotzdem nicht machen wollen, ist hier eine Bewertung vorzunehmen, wie es halt allgemein gemacht wird. Putin, der alleinige Aggressor. Die Geschichte dauert exakt drei Wochen jetzt so um und bei und davor ist eigentlich nichts passiert. Wir haben das in anderen Videos auch schon betont, dass es uns darum geht, die etwas längere Geschichte zu betrachten und dass es uns auch darum geht, uns Gedanken darüber zu machen und die dann eben auch zu transportieren, wie es denn so kommen konnte, wie es jetzt gekommen ist und ob man es womöglich auch hätte vermeiden können. Wir sind sicher, man hätte. Aber wie gesagt, nichtsdestotrotz ist jeder Krieg eine grauenvolle Geschichte und die über 150 Kriege und kriegerischen Konflikte auf der ganzen Welt, die es darüber hinaus gibt und die es aktuell nicht in die Medien schaffen, sind genauso schlimm. Also das vielleicht mal so als Statement. Und auch wenn du, das finde ich auch nochmal ganz wichtig, wenn du jetzt sagst, okay, da wird jetzt, auch wenn wir das als militärstrategische Laien betrachten, aber es ist ja naheliegend, da wird jetzt im Grunde genommen militärische Stärke zumindest präsentiert oder ja eigentlich gedroht. Man muss es ja so sagen, es wird also gedroht. Wir können, wenn wir wollen, euch im Prinzip einkesseln, platt machen. Also das ist keine große Sache für uns militärisch. Bewerten wir das nicht, sondern es ist aus deiner Sicht, wenn ich das jetzt so verstanden habe, halt der Versuch, ob man ihn gut oder schlecht findet, ist eine ganz andere Frage. Der Versuch von Russlands Seite aus zu zeigen, ey, wir könnten hier richtig, richtig destruktiv sein. Lasst uns lieber verhandeln. Das ist deine Interpretation. Und ob die da draußen geteilt wird oder nicht, ist eine ganz andere Frage. Vielleicht kommen wir jetzt dann zu diesen 15 plus minus x Punkten, wenn du magst.
Ja, also der wichtigste Punkt und darauf insistiert Russland einfach, ist einfach die Neutralität der Ukraine. Die Ukraine soll neutral bleiben. Die soll den Status von irgendwie sowas wie Österreich bekommen, dass sie sich keinem Bündnis anschließt, dass sie sich künftig neutral verhält und eben nicht NATO-Mitglied wird und dass da keine NATO-Waffen direkt an der russischen Grenze stationiert werden können. Die NATO wird, ich hatte das einfach auch jetzt einfach schon vielfach, die NATO wird in Russland tatsächlich als Bedrohung wahrgenommen. Da kann man jetzt sagen, die sollen sie nicht so haben, die NATO ist doch gar kein Angriffsbündnis, es ist ein Friedensbündnis und ein Verteidigungsbündnis und bla bla bla. Selbst wenn man sich dem anschließen möchte, muss man einfach trotzdem wahrnehmen, dass dessen ungeachtet sich Russland vor diesem Bündnis einfach bedroht fühlt. Und was passiert, wenn dein Gegenüber dir sagt, wenn du jetzt noch einen Schritt näher kommst, dann hau ich dir auf die Fresse, weil ich fühle mich von dir bedroht, ne? Das ist mir zu nah. Wenn man dann sagt, was hast denn du? Also komm, jetzt hab dich nicht so, ich trick dich. Dann muss man sich nicht wundern, wenn man eins auf die Fresse bekommt. Und ich glaube, wir sind genau in dieser Situation. Das ist so, Russland fühlt sich einfach bedroht. Ob das real, irreal, das spielt überhaupt gar keine Rolle. Für die Situation spielt nur eine Rolle, dass Russland das so empfindet.
Ja, und das auch da möchte ich gerne nochmal anknüpfen, weil ich das auch das finde ich extrem wichtig, denn du sagst es ja, selbst wenn man davon ausgeht, dass die NATO kein Angriffspakt ist. Was ich persönlich hanebüchen und völlig absurd finde und du auch, aber selbst wenn man jetzt davon ausgehen würde, gehört zu einer Diplomatie und zu einer völkerrechtlichen Verständigung oder völkerübergreifenden Verständigung gehört natürlich, dass man die Interessen des anderen kennt, auch kennenlernen möchte und dass man sie respektiert und akzeptiert. Genau. Und wie du schon sagst, wenn Russland sich bedroht fühlt und naja, ich meine, man kann sich die Karten angucken und kann sich angucken, wer irgendwie alles in den nach Osten zugewandten Ländern inzwischen alles zu NATO-Ländern geworden ist oder sogar potenziell dann noch aufgenommen werden könnte. Die Schweiz zum Beispiel ist zwar nicht in der NATO, hat aber, glaube ich, auch irgendwelche Verträge mit der NATO, die also da auch noch eine zusätzliche Nähe dann herstellen. Lange Rede, kurzer Sinn, wenn man die Völkerverständigung ernst nehmen würde, dann würde man sagen, okay, du hast Angst, Russland, du bist besorgt, weil wir dir zu sehr auf die Pelle rücken. Das wollen wir aber gar nicht. Wir wollen dir ja gar keine Angst machen. Wir wollen dir ja auch nicht zu sehr auf die Pelle rücken. Und wenn das so wäre, dann könnte man ja ganz einfach sagen, gut, dann hören wir damit jetzt auf. Oder wir ziehen uns ein bisschen zurück oder versuchen ja Kompromisse zu erarbeiten, was weiß ich nicht, hier ein bisschen mehr, da ein bisschen weniger und so weiter. Und damit wir uns ja auch sicher fühlen als NATO, das ist ja dann auch wichtig, da muss ja Russe ja auch sagen, klar, du hast auch Interessen. So funktioniert Diplomatie. Das möchte ich nur betonen, weil immer von Diplomatie gesprochen wird die letzten Wochen über. Ich kann aber keine sehen. Ich sehe keine Diplomatie.
Nee, von unserer Seite aus gibt es keine Diplomatie. Von unserer
definitiv
Seite aus
nicht.
Gibt es definitiv nur Drohungen. Und das also mich erschreckt das auch, weil ich eben, also ich höre ganz viel russische Nachrichten im Radio und schaue sie auch im Fernsehen. Geht zunehmend immer nur noch über VPN. Das ist irgendwie auch so das völlig Absurde. Also ich meine, selbst die russischen Nachrichten werden irgendwie auf Russisch. Ich meine, wer hört das hier, ne? Außer Russen und vielleicht ich oder vielleicht ein paar Hansel. Aber selbst dafür braucht man VPN. Das finde ich erschreckend. Und in diesen russischen Nachrichten, da war jetzt in den letzten Tagen war immer wieder mal das Thema, Baerbock hat gesagt, sie möchte Russland ruinieren, sie möchte Russland vernichten. Baerbock sagt, eine deutsche Außenministerin sagt, sie erklärt Russland den Vernichtungskrieg, den wirtschaftlichen.
Ja.
Wer glaubt, das wäre in Russland nicht gehört worden oder man würde das in Russland nicht irgendwie einordnen, der ist ein absoluter Träumer. Ist ein absoluter Träumer. Es gibt hier eine Sendung nach der anderen über was passiert gerade in Deutschland mit Russen.
Ja, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, Ja. Ja, das auch an die Hörer da draußen und an die Zuschauer. Ich meine, so ist es. Ruinieren und vernichten ist nicht im militärischen, aber im wirtschaftskriegerischen Sinne ein Vernichtungskrieg. Und das ist natürlich das absolut krasseste Gegenteil von Diplomatie, was man sich nur vorstellen kann. Dass Baerbock da von sowieso zu den Falken gehört, ich könnte Skendern und Falkinnen sagen, aber es ändert auch nichts. Das war natürlich vorher schon klar. Aber die Aggressivität, mit der sie jetzt vorgeht, und die jegliche fehlende Diplomatie und darüber hinaus auch noch jedes, also da ist ja null Empathie. Also da ist ja gar nichts bei ihr irgendwie. Also das ist ja schon, also für mich wirkt es schon fast pathologisch, so ein bisschen wie Lauterbach irgendwie. Ich habe das Gefühl, dass wir eine immer pathologisierte Politik haben. Ein Scholz ist für mich psychologisch auffällig, sagen wir mal. Lauterbach, der ist wirklich mittlerweile komplett in seiner eigenen Welt gefangen. Eine Baerbock ist an Aggressivität, ich meine, die toppt ja noch Füchs und Marie-Louise Beck, die packt die noch zusammen in einen Sack und kann das nochmal toppen. Das sind für mich, ohne jetzt Fremddiagnosen stellen zu wollen, aber man sieht ja, was sie tun und wie sie agieren. Und das ist für mich tatsächlich ein gestörtes Verhalten, also auch ein menschlich, psychologisch gestörtes Verhalten, das ich mir eigentlich wirklich nicht mehr erklären kann. Aber du hast schon die Punkte angedeutet. Also für Russland wäre tatsächlich wichtig, auf jeden Fall, dass die Volksrepubliken russisch bleiben und auch in Ruhe gelassen werden. So genau. Habe ich das verstanden. Die Krim bleibt die Krim.
Die Krim bleibt die Krim bei Russland. Ja,
und es wird aber aus der restlichen Ukraine wird abgezogen und die Ukraine wird in Ruhe gelassen und auch die Entnazifizierung oder Militarisierung, also letztlich eben auch der Sturz der Regierung, auch auf den wird verzichtet. Richtig?
Genau. Also, ja. Die Regierung bleiben, wenn ich das richtig verstanden habe. Zelensky darf weiter Präsident bleiben. So eine durchschlagende Entnazifizierung oder so wird verzichtet. Die Ukraine bleibt souverän, die Souveränität wird nicht eingeschränkt. So, das sind, glaube ich, so die Punkte, um die es da ganz zentral gehen wird. Mal gucken. Es gibt, also so in der russischen Berichterstattung klingt das positiv, es gibt irgendwie es gibt Fortschritte, wenn man sich die deutsche Berichterstattung dazu anguckt. Das war schon am Anfang so, als die sich überhaupt getroffen haben. Ja, da erwarten wir nichts, da kommt nichts bei raus. Aber sie haben sich getroffen. Ne? Sie haben sich getroffen und sie haben bei dem Treffen ein weiteres Treffen verabredet. Also, und die deutschen Medien, insbesondere die Tagesschau, die hat das so, da ist nichts, da ergebnislos. Das Ergebnis war, dass sie sich wieder getroffen haben. Das ist schon ein Schritt. Ich meine, die sind im Krieg.
Ja. Gut, über die Medien können wir auch nochmal sprechen. Trotzdem hatten wir ja von 15 Punkten plus minus gesprochen. Gibt's da noch ein paar weitere Punkte, die da jetzt dir einfallen würden, die noch auch bedeutend sind für das, was wir hier jetzt gerade machen?
Also nee, also gut, die Souveränität bleibt erhalten. Ich glaube, das ist der allerwichtigste Punkt. Wie gesagt, im Detail, die sind jetzt auch nicht ausgearbeitet. Ne? Das ist sozusagen, das ist eine Gesprächsvorlage. Die wird mit der ukrainischen Seite wird das diskutiert und das wird wahrscheinlich bis aufs Komma, wird das abgestimmt werden. Und ich hoffe, dass das glückt. Entmilitarisierung ist halt ein wichtiger Punkt. Eventuell gibt es Waffenobergrenzen für die Ukraine. Aber wie gesagt, das ist alles noch hochspekulativ gerade. Ne? Mhm. Was ist auf jeden Fall, was wichtig ist, ist einfach dass der russischen Seite ist einfach wichtig, die Neutralität der Ukraine, dass die Ukraine das Ziel, in die NATO zu kommen. Das haben die sich, deswegen fand ich das damals auch irgendwie hochmerkwürdig, als Scholz gesagt hat, irgendwie NATO-Beitritt von der Ukraine steht überhaupt nicht zur Debatte, als er da in Russland war. Die Ukraine hat sich das in die Verfassung geschrieben als Staatsziel. Und das wird dann wieder rauskommen. Das heißt, die Ukraine kehrt zu der Verfassung von vor 2014, glaube ich, wann haben sie das geändert mit der NATO? 2015, kehrt wieder zu ihrer alten Verfassung,
15, glaube ich.
Zur Neutralität zurück. Und das, damit ist eigentlich alles, was Russland haben wollte, man hätte es halt auch anders hinkriegen können. Ne? Das ist das Traurige daran. Warum ist diese Eskalation hätte es nicht gebraucht?
Ne? Ja, das ist ja sowieso ein ganz wichtiger Punkt. Also wenn jetzt tatsächlich die Verhandlungen darauf hinauslaufen, dass die Punkte erfüllt werden, die du jetzt gerade genannt hast, wäre das eine riesengroße Chance, letztlich ja auch für die Ukraine. Weil ich sag mal, das Drama begann ja eigentlich mit diesem Assoziierungsabkommen. Und es begann ja... korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber das Drama begann ja eigentlich damit, dass die Ukraine jetzt auch schon vor dem Maidan und bevor Nuland und Steinmeier und wer da alles hingereist ist irgendwie, egal, also schon vorher mit dem Assoziierungsabkommen die Ukraine in die Situation versetzt wurde, entweder Russland oder Europa. Und meiner Kenntnis nach ist es eben so, das wird ja immer gerne anders erzählt. Es wird immer erzählt, irgendwie, Russland hätte damals den Druck ausgeübt und Russland hätte gesagt, irgendwie, entweder wendet ihr euch uns zu, oder wir sind durch miteinander. Und meines Kenntnisstandes nach war es genau umgekehrt. Die EU hat im Prinzip gesagt, also ne, entscheidet euch, wenn ihr mit uns was machen wollt, dann könnt ihr Russland vergessen. Ja. Und siehst du auch so, oder?
Ja, das war so. Also das EU-Assoziierungsabkommen, das ist ein Entweder-Oder-Abkommen. Russland muss, die Ukraine musste sich entscheiden. Janukowitsch hat aus diesem Grund eben auch die Unterschrift damals verweigert. Das war nicht, weil er der, hier wurde das kolportiert, so als das ist halt die Marionette Putins und deswegen hat er da und Putin hat was dagegen, dass die Ukrainer da irgendwie in Freiheit und in Demokratie leben und deswegen hat er das irgendwie verweigert. Das ist völliger Quatsch. Das war ein völlig rational nachvollziehbares Argument. Die Ukraine war mit Weißrussland und Russland in der Zollunion. Das waren wichtige Handelspartner und wenn Janukowitsch, wenn die das Assoziierungsabkommen unterschrieben hätten, dann wäre die Ukraine, hätte die sofort ihre wichtigsten Handelspartner verloren, weil die einfach ihre Grenzen wieder hätten zumachen müssen, um ihre Märkte zu schützen. Und das ist eben dann, nachdem das Abkommen unterschrieben wurde, wenige Monate nachdem Janukowitsch weggeputscht wurde, das ist ja dann auch passiert. Und der wirtschaftliche Erfolg für die Ukraine war ein absolut negativer. Das Land ist völlig verarmt.
Also ja. Also das, was Janukowitsch im Prinzip geahnt hat oder befürchtet hat. Ne?
Ja.
Und im nächsten Schritt kam natürlich noch erschwerend hinzu, dass ja die Ukraine sich dann eben trotzdem Richtung Westen orientiert hat und der sie ja fallen gelassen hat wie eine heiße Kartoffel. Ne? Also ich meine, oder?
Das kommt in der Diskussion halt auch immer noch völlig zu kurz. Ne? Wir haben, der Westen hat... die EU hat der Ukraine massiv Hoffnungen auf einen Beitritt gemacht. Auf die NATO hat da Hoffnungen gemacht. Die als ich da irgendwie 2015, war ich in Kiew, da haben die Leute gesagt, ach, schmeiß doch die Griechen raus, wir kommen rein, wir arbeiten fleißiger. Das war ja völlig illusorisch, ne? Die Leute hatten ein völlig verzerrtes Bild von dem, was EU bedeutet. Und die Hoffnung, die wir denen gemacht haben, es war für intern war es immer klar, wenn die Ukraine überhaupt in die EU kommt, dann ist es noch ein ganz, ganz, ganz weiter und steiniger Weg. Und die Leute haben, also die Ukrainer damals, ich erinnere mich da noch dran, die haben gedacht, okay, das dauert jetzt noch 2-3 Jahre und dann sind wir hier vollwertiges Mitglied in der EU und hier bricht der Wohlstand aus. Und diese Illusion, die war absichtlich gezüchtet. Das war, hat niemand gesagt, nee. Also hat niemand gesagt, irgendwie, nein, so schnell geht's nicht. Und es hat niemand da irgendwie die Euphorie rausgenommen. Das war ein Fehler. Ja? Selbst Zelensky merkt das jetzt, dass die Ukraine im Prinzip ein Spielball in einem geopolitischen Spiel wird. Er bekommt keine Hilfe von der NATO, also außer Waffen, ne? Aber gestorben wird auf Ukrainisch, ne? Da muss man sich keinen Gedanken machen. Also, ne, das ist das Bittere dran. Also die Ukraine wird massiv verheizt, sowohl von der EU als auch von der NATO, ne? Weil egal wo, die Leute, die da jetzt sterben, ne? Die Soldaten, die da jetzt sterben, das sind alles Ukrainer, ne? Und die sterben für die Idee, wie illusorisch das auch immer sein mag, für die Idee des freien Westens oder sowas.
Ja, also das ist für mich definitiv kein Grund, an die Verleihung eines Friedensnobelpreises für Zelensky auch nur zu denken.
Nee, Zelensky hat da auch so eine ganz merkwürdige, Zelensky hat eine absolut merkwürdige Rolle, weil Zelensky damals, als der Zelensky Poroschenko abgelöst hat, Zelensky hat die Wahl gewonnen mit dem Versprechen, ich bringe dem Land Frieden. Ja. Wir lösen den Konflikt in der Ostukraine. Wir befrieden das alles.
Ja.
Und das hat er nicht geschafft, sondern im Gegenteil, der hat Poroschenko an Aggressivität und an Militarismus irgendwie nochmal ganz heftig überholt. Im Gegenteil, er führt ja jetzt, gibt einen Hochverratsprozess gegen Poroschenko von Zelensky angestrebt, weil Poroschenko damals im Donbass um die Kohle gekauft hat zur Versorgung der zur Energiegewinnung, zum Heizen und zur Versorgung der ukrainischen Bevölkerung. Deswegen hat er jetzt einen Hochverratsprozess am Bein. Und das ist halt wirklich das Paradox und zeigt meines Erachtens auch, wie stark diese nationalistischen, faschistischen, wie auch immer man das nennen möchte, Kräfte da in der Ukraine sind. Das ist nicht irgendwie eine kleine Partei oder das ist nicht irgendwie der rechte Sektor oder sowas, sondern das ist in allen Parteien und das drängt zur Konfrontation. Ne? Ich nehme Zelensky schon ab, dass er wirklich davon überzeugt war oder dass er das auch wirklich wollte, dass es einen Friedensprozess gibt, einen Einigungsprozess gibt in der Ukraine und dass Frieden herrscht in der Ukraine. Aber die sozusagen das, was wir Deep State nennen können, ne, war so stark, dass aus dem friedfertigen, fast schon pazifistischen Zelensky eigentlich dann ein massiver Falke geworden ist, der sein eigenes Volk tötet und auch beheizt jetzt aktuell. Ne? Also weil Zelensky könnte jetzt den Krieg beenden, indem er sagt, okay, wir verhandeln jetzt, bitte Waffenstillstand, wir verhandeln jetzt. Alles, was jetzt kommt, ist eigentlich noch ein Verheizen von auf Zeitspielen und so weiter und das schafft Leiden. Ne? Das ist jetzt eigentlich, das geht jetzt eigentlich so ein bisschen auf Zelenskys Kappe, was jetzt noch kommt.
Ja. Ja, wir hatten, glaube ich, in einer anderen Episode kurz mal über Anatoly Schari gesprochen, der ein recht bekannter Oppositioneller in der Ukraine oder Ukrainer ist, der inzwischen im Exil lebt und ich glaube, sich jetzt auch endgültig aus der Ukraine verabschiedet hat. Ich meine, sowas vor kurzem mitbekommen zu haben. Und der war ja totaler Anhänger von Zelensky, als der gewählt wurde und hat ja wirklich große Hoffnung in den gesetzt. Inzwischen kann er kein gutes Wort mehr über ihn verlieren. Ich denke aber auch, dass Zelensky tatsächlich das muss man ganz, ganz nüchtern sehen, komplett überfordert ist und wahrscheinlich von der ersten Minute an komplett überfordert war. Ich meine, durch solche sowohl innenpolitischen Entwicklungen als auch innenpolitischen Kräfte, die da schalten und walten im Hintergrund. Das muss ja nicht übers Parlament laufen. Mhm. Es wird immer argumentiert, der rechte Sektor hat irgendwie bei der letzten oder schon relativ 2014 bei der Wahl nur noch 0, ein paar Prozentpunkte bekommen oder so. Das weiß ich nicht, das mag ja vielleicht sogar stimmen, aber das bedeutet ja nicht, dass natürlich die faschistischen Kräfte massiv an Macht in der Ukraine haben und letztlich auch auf die Politik haben. Darauf wollte ich aber gar nicht hinaus. Ich wollte darauf hinaus, dass wahrscheinlich selbst ein wirklich gestandener Politiker, der schon seit, keine Ahnung, 30, 40 Jahren im Geschäft ist sozusagen, mit dieser Situation und jetzt auch noch dem aktuellen Konflikt schon extrem gefordert wäre. Mhm. Und ein Zelensky, der letztlich ein Entertainer ist, und null politische Erfahrung hat, es sei denn, eine Kamera läuft und es sitzt ein Regieassistent irgendwie auf seinem Stuhl oder ein Regisseur, der kann das nicht wuppen, der kann das nicht schaffen. Das geht einfach nicht. Und es ist natürlich auch eine, das finde ich auch nochmal ganz interessant, da würde ich dich ganz gerne fragen, wie du das siehst. Weil was wir erleben ist ja, wenn wir jetzt zum Beispiel, Zelensky wird mal eben in den US-Kongress übertragen. Oder wird mal eben in den Bundestag übertragen. Alexej Melnyk, tingelt von Talkshow zu Talkshow, mal abgesehen davon, dass er irgendwie ein Bandera-Verehrer ist, selbst wenn wir das jetzt mal außen vor lassen. Interessant dabei finde ich, dass beide, hier in Deutschland besonders ja Melnyk, eine unglaubliche Aggressivität und Forderungs-, also wirklich Erwartungshaltung an den Tag legen, so nach dem Motto, und da ist ja auch kein Vergleich zu schade, ne, ob es jetzt Pearl Harbor ist oder die DDR oder der Faschismus, der Nationalsozialismus, von Melnyk wird da ja alles ausgegraben, was irgendwie ausgegraben werden kann und von Zelensky letztlich auch. Ich meine, ich weiß nicht, wann es das letzte Mal gegeben hat, dass ein Präsident einer Kriegspartei in den US-Kongress übertragen wird. Also ich glaube, in Syrien, Jemen, Iran, Irak oder so kann ich mich zumindest nicht erinnern. Auch Vietnam nicht oder Afghanistan nicht. Das ist jetzt irgendwie eine ganz besondere Situation. Das aber nur am Rande. Warum können die sich aufführen wie die Axt im Walde? Also ich habe auf den Nachdenkseiten kürzlich gelesen, ja, also da muss irgendjemand die schützende Hand drüber halten, weil unsere Politiker ja auch so unterwürfig reagieren. Ne? Ob das jetzt ein Scholz ist oder ein Lars Klingbeil oder so, wenn Melnyk in einer Talkshow wieder da loslegt und dann sagt er, ja, ich kann sie ja verstehen, aber wir können ja nicht. Und so, ich denke so, was ist denn das für eine Souveränität? Das ist überhaupt keine Souveränität, oder?
Also mich erstaunt das auch und ich habe da auch keine Erklärung dafür. Also ich sehe aktuell eine enorme Bereitschaft, auch in der deutschen Gesellschaft, diese Aggression gegen diese Aggression mitzutragen und auch selber aggressiv zu werden. Ich merke das auch in meinem Umfeld. Es gibt so einen Wille zur Aggression, zu Wille zur Eskalation auch aktuell, ne?
Aber eben auch zur Unterwürfigkeit.
Und zur Unterwürfigkeit gegenüber den entsprechenden Protagonisten, also Melnyk und Zelensky, also Zelensky wird hier in einer Weise gezeichnet in den deutschen Medien. Ich staune da immer, der ist ja nah an der Heiligsprechung. Und der hat, also faktisch hat der, also es wird alles ausgeklammert, was negativ ist. Ne? Der hat ein strenges Zensursystem da eingeführt, der hat Sender sperren lassen, der hat Sprachgesetze eingeführt, die hätten in der EU, im Baltikum gibt es sowas auch, ne? Antidiskriminierung muss man dann irgendwie auch nicht reden, aber der hat das Gegenteil von dem gemacht, was die Hoffnung seiner Wähler war im Grunde. Ne? Und der steht hier kurz vor der Heiligsprechung. Und warum das so ist, das kann ich auch nicht erklären, ob wir selber nicht irgendwie ein Interesse haben, dass diese Situation so eskaliert, wie sie jetzt eskaliert. Ich stehe da auch wirklich Fragen davor, weil was halt völlig fehlt, ist die Wahrnehmung der russischen Position. Das wird völlig ausgeblendet, ne? Also irgendwie alle hier in Berlin, irgendwie alle rennen sie jetzt mit blau-gelben Fähnchen durch die Gegend und hängen die auch aus dem Fenster. Und aber die russische Position, dass die russische Seite einfach Sicherheitsinteressen hat, dass die russische Seite auch berechtigte Interessen in diesem ganzen Konflikt hat und wir dann nie drauf eingegangen sind, das wird völlig vernachlässigt. Und auch was jetzt mit, also vielleicht nochmal ganz kurz, auch das, was jetzt hier eben mit Russen in Deutschland passiert, das ist im russischen, also in den russischen Medien wird darüber ausführlich berichtet. Mir steigt da die Schamröte ins Gesicht. Ne? Mhm. Ja, da fallen Begriffe wie Reichskristallnacht und ob der deutsche Faschismus irgendwie immer noch existiert und das ist vielleicht auch immer ein bisschen steil, aber wir sollten unsere, also Deutschland, also wir sollten unsere medialen Sensoren wieder dort besser schärfen und auch fein justieren. Man muss die andere Seite hören. No, es gibt nicht Gut und Böse.
Ja, genau. Dazu nochmal, und gleich sprechen wir auch nochmal drüber, was du jetzt selbst erlebst. Du bist ja nicht mal ein Russe und erlebst ja trotzdem auch eine ganze Menge Anfeindungen. Vielleicht können wir da gleich nochmal drüber sprechen. Dass die Tatsache, dass ein Melnik irgendwie in die Talkshows eingeladen wird und ein Zelensky in den Bundestag übertragen wird, mehr Propaganda geht kaum. Nee. Denn das unterstellt, und das ist ja auch das, was wir ja jeden Tag erleben im Prinzip, es unterstellt, dass alles, was die ukrainische Seite uns erzählt, seriös ist, abgewogen ist, den Tatsachen entspricht, vielleicht sogar vorsichtig formuliert wird, analytisch brillant ist, diese ganzen Attribute. Das wird uns transportiert. Es kommt niemand auf die Idee, und das finde ich wirklich schon faszinierend, dass in dem Krieg logischerweise gelogen wird, dass sich die Balken biegen. Auf beiden Seiten, ganz klar. Ja. Auf der anderen Seite, wenn man das weiß und berücksichtigt, dann kann man auch die ukrainische Sichtweise durchaus ein bisschen vorsichtiger einschätzen. Und wenn man dann noch die Möglichkeit einräumt, der russischen Seite ihre Perspektive zu schildern, dann kann man ja auch sagen, gut, das glauben wir nicht, das klingt glaubwürdig, das klingt nicht glaubwürdig, das ist ja völlig in Ordnung. Aber stattdessen RT und SNA abzuschalten und sogar im Tor-Browser ist jetzt RT nicht mehr erreichbar, also ich dachte, ich gucke nicht richtig. DuckDuckGo hat irgendwie auch gesagt, also alles, was mit Russland zu tun hat, das kicken wir jetzt raus. Also eine Suchmaschine, die ursprünglich mal gesagt hat, freie Meinung über alles. Das ist natürlich das exakte Gegenteil von irgendeiner Form der Ausgewogenheit. Und aber das passt natürlich auch zu dem Bild des alleinigen Aggressors Putin. Dem alleinigen Aggressor lässt man eben einfach keinen Raum, weil der ja sowieso böse ist. Und Zelensky wird, wie du schon gesagt hast, mit Heiligenschein und Friedensnobelpreis in Verbindung gebracht und so weiter, sitzt da in seinem komischen Pullover in seinem Büro, wo ich sowieso denke, so, was soll denn das eigentlich? Also das ist Propaganda in Reinkultur. Ja, Russophobie, genau, darüber sprechen wir jetzt nochmal. Klar, die Russen kriegen das natürlich mit und die Russen kriegen die prominenten Fälle mit, aber wahrscheinlich teilweise auch die weniger prominenten Fälle, die jetzt nicht so öffentlich gemacht werden, aber trotzdem irgendwie dann eben nach Russland kommen über Privatkontakte und so weiter. Dazu kannst du ja gleich auch nochmal was erzählen. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich von diesem Land, ich weiß gar nicht, enttäuscht kann ich gar nicht sagen. Also es ist für mich, mir fehlen da wirklich die Worte. Ich meine, mit diesen Ausgrenzungen, das haben wir jetzt ja auch schon während Corona erlebt, ne? Da waren es dann Urlauber und Kinder und Ungeimpfte und Fleischarbeiter irgendwie. Es war ja immer irgendwie jemand zur Stelle, in Anführungsstrichen, oder wurde aus dem Hut gezaubert, der jetzt gerade mal wieder für dies und jenes verantwortlich ist. Wie geschichtsvergessen muss man sein, um sich nicht wenn man kurz mal überlegt, deutlich zu machen, was machen wir hier eigentlich? Das ist irgendwie hatten wir sowas Ähnliches schon mal. Und wenn man das dann sagt, dann kriegt man gleich wieder auf die Mütze, weil es dann heißt irgendwie, jetzt kannst du das doch nicht mit dem Nationalsozialismus vergleichen oder so. Im Übrigen kann man alles miteinander vergleichen, das ist überhaupt kein Problem. Man muss nur checken, wo die Gemeinsamkeiten und die Unterschiede sind. Aber dass da auch diese Sensibilität komplett fehlt. Ich meine, das verstehe ich nicht. Das kriege ich mental und emotional nicht verarbeitet, wie mit einer Selbstverständlichkeit auf, in dem Fall Russen, in welchem Zusammenhang auch immer, ob sie jetzt Dirigenten sind oder Bäcker oder Köche oder was weiß ich nicht, Straßenfeger, aus Prinzip auf Russen, ich meine, das mag ja überspitzt sein, wenn dann in Russland der Begriff Reichskristallnacht fällt, aber so ganz unverständlich ist es eben auch nicht. Und da mir sowieso die Worte fallen, bitte mach du mal weiter an der Stelle.
Ja, also es ist beschämend, was hier passiert, ne? Das muss man einfach sagen, ne? Es gibt eine Meldestelle bei der russischen Botschaft, da kann man sich hinwenden, wenn man Opfer von russophober Gewalt oder russophober Diskriminierung geworden ist. Das wird gesammelt. Es gab vorhin hier im russischen Fernsehen gab's eine Sendung über Russen in Deutschland und wie sie Diskriminierung ausgesetzt sind. Man müsste das auf Deutsch zeigen. Da würde man mal sehen, wie die Fremdwahrnehmung ist, ne? Ne, das machen wir natürlich nicht. Also wir verbieten russische Medien, damit genau das eben halt auch nicht transportiert werden kann. Ja. Es ist ja nicht so, dass russische Medien deswegen oder RT und Sputnik, SNA, dass die jetzt deswegen verboten worden sind, weil da so viel Fake News kam, sondern im Gegenteil. Ne, da kam einfach seriöser Journalismus aus einem anderen Blickwinkel, nämlich aus dem russischen Blickwinkel, und das wollen die hier einfach nicht hören. Die Häme darüber, dass jetzt auch ich meine, ich krieg's ja auch ab, ne? Irgendwie ich arbeite für RT, ich bin da auch nach wie vor, ich bin da loyal. Aber ich krieg diese Häme und hab bis hin zu Morddrohungen wirklich schon irgendwie alles jetzt so im Posteingang gehabt, was man so haben kann, wo du denkst, sag mal, in was für einer Republik leben wir? Und mir scheint, ich kann das wenig beweisen, die Ecke, aus der das kommt, das ist jetzt nicht die NPD und das ist auch nicht die AfD. Das kommt vom Schlägertrupp des Establishments, das kommt von der Antifa und von den Antideutschen. Ne?
Also sicherlich, ja. Es kommt aber eben auch aus Kulturhäusern zum Beispiel. Ja. Ne? Es kommt aus Unternehmen. Was so schizophren daran ist, ist die Tatsache, dass jeden Tag muss man nicht lange suchen, um zu lesen, das ist nicht der Krieg der Russen, das ist Putins Krieg. Wenn man mal von der Absurdität dieser Personifizierung und Reduzierung eines Krieges auf einen einzigen Menschen, Politiker absieht, die ja schon völlig an den Haaren herbeigezogen ist. Und wir haben ja vorhin überspitzt, dann machen wir das jetzt auch nochmal. Und da stellen wir jetzt also, das ist Putins Krieg. Da hat sonst kein Russe was mit zu tun. Das ist nur Putins Krieg. Der macht das alles alleine irgendwie. Also es fehlt nur noch, dass er auf einem Pferd nach Kiew reitet und dann letztlich in Bruce Willis, ich glaube, der hat heute Geburtstag, 67 geworden, aber egal, am Rande, in Bruce Willis Manier nach Kiew reitet und da im Grunde genommen alles selbst erledigt. Das unterstellen wir jetzt einfach mal. Dann macht das aber ja erst recht keinen Sinn, russophob zu handeln. Und Dirigenten zu feuern oder Opernsängerinnen keine Auftritte mehr zu ermöglichen und die vielen, vielen anderen Beispiele, die es ja auch gibt, irgendwie russische Lebensmittel plötzlich nicht mehr zu bestellen beziehungsweise zu verkaufen etc. pp. Macht ja keinen Sinn, denn es ist ja nur Putin. Da können doch die anderen nichts für. Warum also, selbst wenn wir jetzt unterstellen, dass die Menschen die denken, es sei wirklich nur Putin, der jetzt der Schuldige ist. Warum agieren sie so russophob? Und da bin ich wieder komplett ratlos. Ich kann es wirklich nicht verstehen.
Also die Erklärung, die ich habe, die ist wenig schmeichelhaft für Deutschland, aber ich glaube, wir haben ein tiefsitzendes, unaufgearbeitetes Rassismusproblem mit Slawen. Also das, was der die Rassenlehre, die den Generalplan Ost und Barbarossa und möglich gemacht hat, das ist immer noch da und das lässt sich ganz leicht reaktivieren, ne? Das Russenschwein, ne? Das geht ganz schnell. Also bei keiner Aktion in den letzten der Vereinigten Staaten in den letzten Jahren beim Überfall auf Irak oder wie auch immer, da kam niemand auf die Idee, die Kohle aus den Regalen zu räumen, ne? Also warum auch? Das eine hat ja mit dem anderen nichts zu tun. Aber bei Russland ist die Denke plötzlich völlig anders. Da werden ganz, ich habe das Gefühl, da sind die Deutschen sehr, da sind die Deutschen sehr, sehr empfänglich für, da werden irgendwelche Schalter umgelegt und dann gibt es da so, da werden ganz archaische Ideen einer Überlegenheit gegenüber Russen und Slawen irgendwie werden reaktiviert und das funktioniert offensichtlich super gut und schlägt durch, ne? Es ist schlimm, aber ich glaube tatsächlich, dass Deutschland ein unaufgearbeitetes Rassismusproblem hat und da auch nicht ran möchte, ne?
Ja, ich habe auch keine andere Erklärung. Also letztlich komme ich da auch zu keinem anderen Schluss, außer dass das natürlich in der Tat es ist grauenvoll. Also es ist wirklich kaum zu übertreffen. Insbesondere, wenn man sich vorstellt, wie viele Millionen Russen gestorben sind durch deutsche Hand, müsste normalerweise, und deswegen verstehe ich es nicht, es müsste normalerweise genau umgekehrt sein. Also gerade zu den Russen müsste aus humanistischer Denkweise, müsste eigentlich ein inniges Verhältnis bestehen. Gar nicht unbedingt jetzt, gar nicht unbedingt so dauerhaft sich schuldig fühlen oder so. Weil natürlich, also wer heute geboren wird, hat 44, 43, 40, hat keine Russen umgebracht, das ist ja ganz klar. Aber trotzdem wird man ja in ein Land geboren, das eine Geschichte hat. Und man sollte sich natürlich möglichst mit der Geschichte des eigenen Landes, in das man geboren wird, auseinandersetzen. Und wenn man das tut, kann man, und da bin ich jetzt vielleicht kurzsichtig, scheuklapperisch oder engstirnig, wenn man das tut, dann kann man eigentlich nur zum Schluss kommen, dass wir gerade den Russen gegenüber eigentlich eine größtmögliche Nähe und nach Möglichkeit auch eine größtmögliche Freundschaft aufbauen müssten, um letztlich gar nicht um irgendwas zu kitten oder so, sondern um zu beweisen, um zu zeigen, das geht auch anders. Dieses Volk, das unter den Deutschen so massiv gelitten hat, unter keinem anderen Volk als unter den Deutschen. Gerade dieses Volk muss normalerweise wirklich mit Vorsicht, geradezu liebevoll, verständnisvoll, interessiert, auf Augenhöhe begegnet werden. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Und das ist ja jetzt nicht neu ich meine, klar, das nimmt natürlich jetzt nochmal ganz andere Ausmaße an, aber durch den Ukraine-Konflikt, der ja dann eben auch einseitig so dargestellt wird, dass es eben Putins Krieg ist. Und wir haben ja eben, oder ich habe ja eben gesagt, wenn wir es überspitzen und tatsächlich unterstellen, es ist Putins Krieg, rechtfertigt das ja erst recht keine Russophobie. Und trotzdem wird sie hier gelebt und ausgelebt in einer Art und Weise, im Kleinen und im ganz Großen, ich weiß es nicht wirklich.
Ja, also das unterschwappt halt auch über, ne? Als wir uns einleitend auch noch kurz unterhalten haben, ich habe das ja schon erzählt, ne? Ich meide den Kontakt zu Deutschen, ich gehe hier nicht in irgendwelche Bars oder sowas. Also natürlich habe ich mein Freundeskreis sehe ich nach wie vor, aber ich vermeide das Gespräch mit Deutschen, weil die Furcht, das kommt irgendwie auf irgendwie das Thema Ukraine und ist der Putin nicht irgendwie das letzte Drecksau, Arschloch, wa? Und dann soll ich da irgendwie was dazu sagen. Und wenn ich da irgendwas relativieren würde, dann hätte man ja sofort Streit. Ne? Deswegen, nee, also im Moment eher nicht. Interessanterweise ist das bei Leuten, die Migrationserfahrung haben, also bei hier in Berlin, bei Leuten, die aus anderen Kulturkreisen kommen, da ist das wesentlich weniger verbreitet. Ne? Die haben das nicht so. Ne? Im Gegenteil, also gerade die Türken hier, die haben ein super gutes Verhältnis zu Russen und die gehen da in einer ganz anderen Art und Weise mit um. Ja, selbst die, also ich hatte jetzt hier jemand, der aus Odessa kam, der hier ein Flüchtling, der ist hier untergekommen, der hat nach ein paar Tagen gemerkt, dass Berlin nichts auf die Reihe kriegt, ist jetzt weit nach Tschechien. Der sieht das auch anders. Der sieht nicht, dass er vor Russen geflohen ist, sondern der sieht schon, da gibt es interessante Positionen, die nehmen Deutsche oft gar nicht wahr, sehr differenziert, die sehen, da ist ein Streit über Nationalismus und sie sind vor Nationalisten geflohen. Ne? Und dass die Nationalisten jetzt irgendwie den Strand von Odessa irgendwie vermint haben, fand er jetzt auch nicht doll. Aber das läuft auf einem anderen Niveau ab. Natürlich findet er den Krieg scheiße, aber die Sicht ist differenziert und das, obwohl er betroffen ist.
Also, ja.
Ja, das hinterlässt mich gegenüber der deutschen Gesellschaft oft so erstaunt wütend, weil dieser Wille zur Differenzierung, der ist einfach überhaupt nicht da. Da ist nichts da, einseitig, holzschnittartig. Schade von euch. Ja, irgendwie ja. Bedauerlich.
Ja, also für mich ist es wirklich ein Grund, sich zu schämen. Und ja, ich bin froh, dass ich dann zu den offensichtlich relativ wenigen Deutschen gehöre, mit denen du noch gut sprechen kannst. das ist jetzt aber kein Joke. Also das meine ich wirklich so, weil du hast ja auch im Vorgespräch schon, also ich meine Morddrohung, also ich meine, schlimmer geht's eigentlich nicht mehr, außer natürlich das Ganze dann in die Tat umzusetzen. Aber ich kann mich da wirklich nur schämen. Und gleichzeitig bin ich auch inzwischen desillusioniert, dass sich das mittel- oder gar langfristig zum Positiven verändert. Also ich glaube halt, dass sowohl jetzt die ganze Corona-Geschichte und die Art und Weise, wie damit Minderheiten oder mit Minderheit ist aber auch immer eine große Frage irgendwie. Ich würde mal eher sagen, abweichende Meinung, weil ich bin mir inzwischen gar nicht mehr so sicher, dass es sich überhaupt noch um eine Minderheit handelt. Also eher um eine schweigende Mehrheit, die eigentlich eher zur Minderheit gehören müsste. Aber jetzt verhaspel ich mich hier ein bisschen. Also abweichende Meinungen in der Corona-Krise haben wir ja erlebt, wie da Diffamierungs-, Rufmordkampagnen, mediale Ausbeutung, auch existenzielle, also berufliche Existenzzerstörung. Also es war ja wirklich alles Mögliche dabei. Das ist gemacht worden über eigentlich die gesamte Distanz der Corona-Krise, in der wir uns ja auch immer noch befinden, das mal am Rande. Und jetzt geht's mit der Russophobie weiter, die genauso undifferenziert ist, eigentlich sogar noch undifferenzierter, weil das Übertragen der Aggressorenrolle auf Opernsänger oder Dirigenten oder so, es macht ja überhaupt keinen Sinn und trotzdem wird's gemacht. Und das führt tatsächlich bei mir dazu, dass ich da auch überhaupt keine große Hoffnung mehr habe, dass das mal besser wird. Also ich glaube wirklich, dass sich jetzt auch durch diesen zeitlichen Ablauf und durch diese Kombination der Corona-Politik und jetzt eben auch der Russland-Politik, dass sich da etwas verfestigt und verstetigt, was teilweise sicherlich sowieso schon in uns, in den Deutschen geschlummert hat, wie du das eben vermutet hast, und was dementsprechend über eigentlich nur abzubauen wäre, wenn wirklich ganz massive politische Deeskalation, rhetorische Entwaffnung, Bildung, Geschichte, Diplomatie, Kommunikation, wenn all diese Dinge wirklich auf den Sockel einer friedlichen Ausgangsbasis gestellt werden würden. Und das sehe ich nicht.
Das sehe ich auch nicht, im Gegenteil. Also da wird eher weiter eskaliert. Also auch, man sieht das ja am Sanktionsregime. Wir schneiden uns ja mit den Sanktionen zunehmend ins eigene Fleisch, und wollen sie trotzdem immer noch ausweiten. Es ist ja gar nicht mehr, wird ja gar nicht mehr nach einem Kompromiss oder nach einer diplomatischen Lösung gesucht, sondern die Idee ist immer nur noch mehr Bestrafung. Es geht ja wirklich um Bestrafung in dem Sinne. Also wer sind wir, dass wir jetzt bestrafen. Das hat aber insgesamt, glaube ich, auch wirklich was mit dem Abstieg eigentlich, vielleicht jetzt ein bisschen ein anderes Thema, aber ich schiebe das jetzt mal in diese Richtung. Das hat vielleicht auch insgesamt was mit dem Abstieg des Westens allgemein zu tun, zu dem, das eben auch gehört, ne? Deutschland ist eben mit am Absteigen. Ja. Ich habe gestern Richard Medhurst, es ist ein amerikanischer Journalist mit syrischem Hintergrund, der hat irgendwie gepostet, dass Indien in Kontrakten, Ölkontrakt mit Russland gemacht hat und dass der in Rupien an beziehungsweise Rupien und Rubel abgerechnet wird. Saudi-Arabien überlegt, Yuan zu benutzen im Ölhandel mit China. Das heißt, es geht ohnehin in Richtung De-Dollarisierung. Es geht in Richtung, der Westen wird immer unwichtiger, der Westen wird marginalisiert. Wir sind auch was das Sanktionsregime, ich meine, das kriegt man hier in Deutschland halt auch nicht mit. Wir sind auch, was das Sanktionsregime angeht, eigentlich isoliert. Ne? Weil der Großteil der Welt versucht, das Sanktionsregime zu umgehen, versucht nach irgendwelchen Möglichkeiten weiterhin Handel mit Russland treiben zu können, sucht nach Möglichkeiten, trägt das Sanktionsregime nicht mit. Ne? Das ist irgendwie die Europäische Union, das ist Nordamerika, das ist noch Australien und auch die asiatischen Länder tragen es alle nicht mit, lateinamerikanische Länder tragen es nicht mit. Das sind wir. Ne? Und
ja.
Ne? Und ich glaube, es ist zu früh für irgendeine Prognose, aber ich glaube, wir werden das verlieren. Ne? Und vielleicht ist dieses Gefühl, wir haben uns jetzt wieder mal mit dem Falschen angelegt, ich weiß es nicht. Also wir wollen Russland irgendwie vernichten, das ist irgendwie so unser Wunsch, und wir merken, wir kriegen es nicht hin. Das macht natürlich noch wütender.
Ja. Das ist die geopolitische Ebene, ne? Also das ist nochmal was anderes als dieser mehr oder weniger, oder was heißt mehr, eher mehr als weniger verfestigte Rassismus gegenüber Russen. Aber trotzdem finde ich das wichtig, dass du das sagst, denn das ist ja tatsächlich ein entscheidender Punkt. Also diese Sanktionspolitik, das sind in erster Linie die USA und Deutschland. Und noch ein paar andere europäische Länder wie Frankreich oder so, die machen da so mehr oder weniger auch mit, so nehme ich das wahr, aber irgendwie nicht so konsequent. In Deutschland wird das darüber nachgedacht, wie wir nach Möglichkeit in 3 Monaten unabhängig vom Öl und Gas sind. Also das ist ja schon an Infantilität kaum zu überbieten. Aber ich glaube, der Punkt, den du ansprichst, der ist tatsächlich das Entscheidende. Der Dollar als Leitwährung für die ganze Welt, der geht dahin. Das ist so. Und wie du schon sagst, also es werden in anderen Währungen umgerechnet. Die Chinesen gucken sich das Ganze wahrscheinlich mit einer Mischung aus Sorge und vielleicht auch Wohlwollen an, weil natürlich zwischen China und Russland wird in Zukunft auch eine größere Nähe entstehen, da bin ich mir ziemlich sicher. Völlig egal, wie jetzt die USA, die NATO oder der Westen insgesamt irgendwie agiert oder nicht agiert. Also im Prinzip, ich glaube, bei den Russen sind die Deutschen und durch. Also sowohl auf der politischen als auch auf der zwischenmenschlichen Ebene. Und das kann auch nicht wirklich überraschen. Und Putin wird wahrscheinlich irgendwie, ich weiß gar nicht, diese Scholz-Telefonate, ich weiß gar nicht, was er da nebenbei macht, vielleicht spielt er Schach oder so. Also ich glaube wirklich, dass Scholz dass die Deutschen da auch wirklich alles an vielleicht Restvertrauen oder Zuneigung oder Zuwendung auch wirklich verloren haben, letztlich eben auch durch Baerbock. Ja, aber davon abgesehen sehe ich es eben auch so, dass insbesondere die USA ist komplett auf dem absteigenden Ast. Das ist so. Und das wird sich auch nicht mehr großartig ändern. Sie sind innenpolitisch, wirtschaftlich, ich glaube, das schuldenreichste Land der Welt. Das ist natürlich jetzt nicht unbedingt, also auf jeden Fall hochverschuldet. Das ist jetzt nicht unbedingt ein Problem, wenn du gut gerankt und geratet wirst und so, dann passt das schon. Aber nichtsdestotrotz wird natürlich auch durch die Import-Export-Politik wird der Binnenmarkt in den USA wird noch mehr unter Druck gesetzt. Der Binnenmarkt hier in Deutschland wird natürlich auch noch mehr massiv unter Druck gesetzt. Und letztlich ist es eben auch so, es wird dann natürlich wieder der Versuch gemacht werden, wenn jetzt der hohe Preis, den wir zu zahlen bereit sind, den Baerbock so pathetisch rausgehauen hat, wenn der dann erstmal bei den Menschen ankommt, wenn es kalt wird und sie tatsächlich dann irgendwie tanken und heizen und die Miete zahlen und dann sich schon überlegen müssen, wie viel sie denn eigentlich noch zu essen haben, dann wird das natürlich wieder auf den Russen transportiert werden, aber das wird alles auf Dauer nicht mehr funktionieren können. Da bin ich mir ziemlich sicher.
Das glaube ich auch, dass das nicht auf Dauer funktionieren wird. Und es funktioniert vor allem international nicht. Ne? Also wenn wir jetzt ein Teil der Sanktionen ist sanktioniert worden, ist neben Getreideexport, russisches Getreide, wovon die viel haben, ist noch Düngemittel. Und das zweite, Russland ist ein riesiger Düngemittelproduzent, ein großer Düngemittelproduzent ist noch Weißrussland, Belarus. Wir lösen mit den Sanktionen, lösen wir eine weltweite Nahrungsmittelknappheit aus. Ne? Das ist zu befürchten.
Zum Beispiel auch in Afrika, wenn ich das richtig verfolgt habe. Also auch da, es schwappt überall hin. Ne?
Ja. Wer glaubt, dass wir als Westen Rückhalt haben bei dem Auslösen von der weltweiten Nahrungsmittelknappheit. Ich glaube, der hat den Glockenschlag einfach nicht gehört. Da gibt's, also ich weiß es nicht. Also wie naiv kann man sein? Ne? Ja. Wie naiv kann man sein? Und diese Naivität, das, was du auch vorhin angesprochen hast, ne, so möglichst schnell jetzt vom russischen Gas und von der russischen Energie weg, das ist erstmal funktioniert es nicht. Und das Zweite ist, wer glaubt, in einer Welt mit wachsendem Energiebedarf bleibt das russische Erdöl und das russische Erdgas im Boden und wird nicht verkauft? Dem ist nicht zu helfen. Dem ist absolut nicht zu helfen. Das tut mir leid.
Natürlich wird es verkauft. Ja, natürlich wird es verkauft. Und natürlich wird es auch wenn es im Moment noch logistisch schwierig ist, weil es da, glaube ich, überhaupt noch gar keine Pipelines gibt, aber natürlich wird es auch nach China verkauft in Zukunft und andere asiatische Länder. Und dann wird es eben auch nicht zum Dollarpreis verkauft, sondern wahrscheinlich zum Rubel oder zum chinesische Yen, glaube ich, ne? Welche Währungen dann auch immer sich da durchsetzen werden, es wird nicht mehr der Dollar sein. Und das heißt also, die Einflussnahme wird immer geringer werden, die USA werden immer schwächer werden, demzufolge und auch infolge der Sanktionen gegenüber Russland wird auch Europa und eben auch Deutschland immer schwächer werden. Und dementsprechend ist es auch so, dass eine Deeskalierung bei dem Ukraine-Konflikt möglicherweise auch wirklich gar nicht gewollt ist. In der kurzsichtigen, und es ist wirklich sehr, sehr kurzsichtig, und ich weiß, was Kurzsichtigkeit bedeutet, ich bin es selbst. also in der kurzsichtigen Hoffnung, dass man jetzt durch diese Feindbildkonstruktion letztlich den eigenen Niedergang in irgendeiner Form verhindern kann oder zumindest verhindern kann, dass die Leute irgendwann mal kapieren, so, ey, was macht ihr hier eigentlich? Ne? Also,
Die Europäische Union hat tatsächlich kein Interesse an einer Deeskalation. Die Europäische Union liefert immer dann vermehrt Waffen, wenn die gerade beisammen sitzen und verhandeln. Die Europäische Union gießt Öl ins Feuer. Das kann man nicht anders sagen. Und was auch in den russischen Medien immer dran, was ganz viel gezeigt wird, sind, welche Waffensysteme werden da gerade erbeutet. Ich meine, ne? Deutsche Waffen, ja, die landen jetzt alle im Donbass, in den unabhängigen Republiken, die setzen die auch ein, ne? Muss man auch sagen. Schießen jetzt mit deutschen Stinger die ukrainischen Panzer ab, aber oder Hubschrauber oder was auch immer da. Aber wir liefern denen einfach Waffen. Und wir wir sind überhaupt nicht klar, wir haben, glaube ich, auch gar nicht auf dem Schirm, was das bedeutet. Wir werden da bewertet als Kriegspartei.
Also, ja, wir sind, faktisch sind wir natürlich Kriegspartei. Das ist ja überhaupt keine Frage. Und ich meine, ich glaube, Habeck hat vor kurzem gesagt, man ist Kriegspartei, wenn man mit seinen eigenen Soldaten in ein Land einmarschiert und auf andere Soldaten schießt. Das ist natürlich völliger Unsinn. Natürlich sind wir Kriegspartei. Und ich meine, ich glaube, Heckler und Koch hat jetzt irgendwie hauen gerade Rekordbilanzen raus. Und es ist ja in der Natur der Sache, dass es mir als Rüstungsunternehmen nicht nur egal ist, welche Seite meine Waffen kriegt, sondern ich im Grunde genommen sogar ein Interesse daran habe, dass sie möglichst an beide Seiten gehen. Weil mir ist das doch wurscht. Wenn zwei Krieg führen und ich bin derjenige, der ihnen die Waffen dafür liefert, dann kann ich entweder doppelt verdienen, wenn ich sie beide beliefer, oder nur einfach verdienen, wenn ich nur eine Kriegspartei beliefer, oder wenn ich irgendwie auf den durchgeknallten Gedanken des Pazifismus komme, dann beliefere ich überhaupt keine der beiden Kriegsparteien, dann geht mein Laden pleite. Also, es macht keinen Sinn. Und wir haben es ja nun auch erlebt, dass neben dem ganzen Finanzsektor, Versicherungen, Banken, Hedgefonds und weiß der Henker was nicht alles, was im Laufe der Jahre eine unglaubliche Macht aufgebaut hat, ist es jetzt die Pharmaindustrie, die ja sowieso schon eine unglaubliche Macht hatte, schon vor Corona. Also was die Pharmalobby irgendwie seit 20, 30, 40, 50 Jahren an Medikamenten, an Bestechung, an Betrug, an Fälschung, an Studien, Lügen irgendwie aufgebaut hat und wie viel Entschädigungen die schon zahlen mussten im Milliardenbereich, was sie trotzdem aus der Portokasse bezahlen konnten. Und jetzt in Corona sind sie dann nochmal gewachsen. Und jetzt ist die Rüstungsindustrie dran. Also es geht letztlich nur noch darum, so Kernindustrien so groß wie möglich zu machen. Oder die Kernindustrien selbst haben mittlerweile so viel auch politischen Einfluss, dass sie das eigentlich schon selbst regeln. Das ist meine persönliche Vermutung, weil ich glaube, dass die politischen Akteure, das sind Püppchen, also die haben nichts mehr zu melden. Also das ist das Großkapital, das sind diese Industrien, die IT-Industrie, die natürlich auch noch Google und Co., Amazon, also die Datenindustrie, das sind so die wesentlichen Industrien, die irgendwie profitieren müssen und immer mehr Geld scheffeln müssen und deren Gier ja auch keine Grenzen kennt. Und da sie auch nicht reglementiert werden, sondern im Gegenteil ja sogar noch gefördert werden, ich meine, Impfstoffe, die immer noch irgendwie nicht vernünftig zugelassen sind, werden irgendwie, ich glaube, in Deutschland 29 Millionen oder so Impfdosen wurden bestellt von 5 verschiedenen Herstellern, ja. Wo ich dann so denke, so ja, da muss ja die Impfpflicht kommen, sonst funktioniert das ja überhaupt gar nicht. Lange Rede, kurzer Sinn. Das wird natürlich jetzt die Gier der betreffenden Branchen nochmal befriedigen. Ja. Aber es wird volkswirtschaftlich nicht mehr funktionieren auf Dauer. Es wird einfach nicht gehen. Die Armutsraten steigen, die Obdachlosigkeit steigt, die Renten werden immer weniger, die Löhne werden immer weniger. Wir haben mit Kinderarmut zu tun, wir haben mit kaputten Infrastrukturen zu tun, privatisierter Daseinsvorsorge. All das führt in den Abgrund. Und ja. Da kann mir jeder irgendwas anderes erzählen. Es ist so, wenn wir nicht eine grundsätzliche Umkehr hinkriegen, und zwar eine Umkehr weg von diesem nicht demokratischen System, in dem wir leben, dann werden wir kollektiv scheitern. Und im schlimmsten Fall läuft es auf tatsächlich dann früher oder später auf den Dritten Weltkrieg hinaus. Wenn dann wirklich Atombomben irgendwann gezündet werden, dann ist sowieso Feierabend. Andere Szenarien könnten tatsächlich sein, dass es halt neue Supermächte beziehungsweise Imperien gibt, dass vielleicht die Chinesen dann irgendwann so viel Macht aufgebaut haben, dass sie letztlich dann das sind, was sie jetzt zumindest auf dem Papier noch die USA sind. Aber gut, ich verhedder mich jetzt ein bisschen. Aber ich denke tatsächlich, dass der Weg, auf dem wir sind, insbesondere der Westen mit seinem neoliberalen Kapitalismus, dass der absolut in die Dunkelheit führt. Und es führt im Moment, wenn es nicht grundlegend geändert wird, an dieser Dunkelheit für mein Empfinden kein Weg vorbei.
Ja, Ja, im Moment sieht es ziemlich düster aus, weil das ist das, was du vorhin auch schon angesprochen hast, weil ich glaube, aktuell sind die fehlt es in Deutschland wirklich an den intellektuellen Fähigkeiten, auch wirklich einfache Zusammenhänge zu verstehen. Ne? Wir denken, also wir denken, wenn wir das Gas nicht abnehmen, dann bleibt es irgendwie im Boden oder dann wird ein Panzer nicht gebaut oder sowas. Das ist völlig absurd. Ne? Also ja. Da verstehen Leute makroökonomische Zusammenhänge nicht. Russland ist ein währungssouveränes Land. Das ist nicht auf ausländische und auch noch ein autarkes Land, das eigentlich alles im eigenen Land hat. Das ist nicht auf ausländische Finanzierung angewiesen, um sich irgendwie Waffen kaufen zu können. Die produzieren ihre Waffen selber und die entlohnen ihre Leute in Rubel. Die können sie selber produzieren. Das ist diese... Die Leute verstehen zusammen grundlegende, einfache Zusammenhänge nicht. Mhm. Und das schockiert mich. Jetzt kommt es wieder, also in diesen Krisensituationen kommt es dann immer raus, wie auf welchem irdischen intellektuellen Niveau Deutschland lebt. Ne? Wo denkst du? Die wollen, also die machen jetzt, die glauben, wenn sie ihre Heizung zulassen, dann gibt es einen Panzer weniger.
Ja, aber das ist natürlich, also ich meine, da kann man wirklich nur in Tränen ausbrechen vor Lachen eigentlich. Aber das ist natürlich auch so ein Stück weit deutscher Größenwahn. Ja. Großer deutschen Wahn, also deutscher Größenwahn. tatsächlich anzunehmen, dass wir jetzt irgendwie, keine Ahnung, frieren für Freiheit. Also allein, also man muss sich das wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Freiheit. Wir wollen frieren für Freiheit in einem Land, in dem die Freiheit in den letzten gut zwei Jahren Schritt für Schritt abgebaut worden ist und bis auf Weiteres auch abgebaut bleiben wird. Wir zeichnen übrigens auf am 19.3. Morgen fallen alle Maßnahmen, theoretisch. Also auch schon wieder nicht mehr. Also das ist deutscher Größenwahn. Jetzt nicht das mit der Freiheit, sondern das mit der Heizung. Ich meine, was steckt dahinter? Dahinter steckt ja die irrige Annahme, dass Russland von uns abhängig ist, weil es uns sein Gas liefern darf. Und das muss man eigentlich nochmal wiederholen. Russland soll also von uns abhängig sein, weil es uns sein Gas liefern darf. Und wenn wir sagen, Russland darf uns jetzt sein Gas nicht mehr liefern, dann muss Russland das Gas ins Meer schütten oder was? Also ich meine, was ist denn das? Und natürlich, du hast es ja vorhin schon gesagt, natürlich gibt es andere Märkte. Und das Sanktionsregime, das hast du ja auch schon gesagt, das ist viel, viel kleiner, als es sich selbst macht. Das ist ja eine riesige Blase, die da aufgebaut wird. Die ganze Welt sanktioniert Russland, das ist ein Witz. Also die südamerikanischen Länder, ich weiß gar nicht, ob da überhaupt irgendeins mitmacht, wüsste ich jetzt nicht. Das heißt also, da fallen schon mal eine ganze Menge weg. Die afrikanischen Länder können das auch gar nicht. Die mit Russland Geschäfte machen, werden natürlich weiterhin mit Russland Geschäfte machen. Asiatischen Länder haben wir schon drüber gesprochen. Was bleibt denn noch? Ja, Lettland, was? Makroökonomische Zusammenhänge auf der einen Seite, die fehlen, also Heizung ausdrehen und Putin weint sich in den Schlaf, ist auch schon wieder Infantilität hoch drei.
Schnell mit Infantil, es tut mir leid, aber es kann man
ist es.
Ernst nehmen, aber auf dieser Ebene wird diskutiert, das tut mir leid.
Ja, und es wird halt, und jetzt kommen wir wieder zurück zur Ukraine, es wird halt letztlich tatsächlich so getan, als hänge jetzt von der Ukraine und beziehungsweise von dem Krieg, der jetzt zwischen der Ukraine und Russland stattfindet, als hänge davon irgendwie der Fortbestand der Demokratie ab oder irgendwie sowas. Da sind wir aber, ich weiß jetzt nicht, Infantilität 5.0, 6.0 oder so. Die Ukraine ist ein Brückenkopf beziehungsweise ein Stacheldraht oder ein verbindendes Glied im besten Fall. Dann darüber können wir jetzt gleich noch mal ganz kurz sprechen. Ich guck mal auf die Uhr, wir sind auch schon ziemlich lange dabei, aber das ist dann eben so. Die Ukraine ist ansonsten nicht mehr als ein Spielball des Westens.
Nee, die Ukraine ist
geografisch natürlich gut gelegen, auf jeden Fall, auch um Russland unter Druck zu setzen. Das weiß jeder, der sich einfach mal den Globus anguckt und der sich anguckt, in wie vielen Ländern die NATO mittlerweile präsent sind, ist. Und die NATO ist ja auch in der Ukraine längst präsent mit Beratern und Trainern und so weiter und so fort irgendwie. Also die NATO ist im Prinzip sowieso schon in der Ukraine drin. Das heißt also, es dass es jetzt zu einem Konflikt kommt, war aufgrund des westlichen Verhaltens und der Ignoranz gegenüber Minsk, der Ignoranz gegenüber den sicherheitspolitischen Interessen Russlands, dass es da zu einem Konflikt gekommen ist. Es war eine Frage der Zeit. Es musste so kommen. Und ansonsten ist die Ukraine ein Scheißdreck. Für den Westen ist die Ukraine ein Scheißdreck. Und deswegen ist sie auch das Armenhaus Europas. Weil der Westen sich, wie du vorhin schon gesagt hast, da wurden Versprechen und Ankündigungen gemacht und ihr kommt in die EU, ihr kommt in die NATO und ihr seid ja so geil irgendwie. Aber letztlich ist das Land komplett vor die Hunde gegangen. Und ich meine, wenn ein Land für mich so ein wichtiger Partner ist, wie ich das jetzt in den letzten 3 Wochen, der die Geschichte ja neu geschrieben wird, wenn die Ukraine so ein wichtiges Land wäre, dann hätte ich doch vorher schon dafür gesorgt, dass das dem Land wirtschaftlich besser geht, dass ein vernünftiger Handel betrieben wird. Insbesondere wenn ich selbst mit meinem Assoziierungsabkommen dafür gesorgt habe, dass der Handel mit Russland oder Belarus mehr oder weniger eingeschränkt oder im besten, schlimmsten Fall sogar komplett gestoppt wird, dann muss ich doch erst recht meine Verantwortung wahrnehmen und muss sagen, okay, also jetzt müssen wir aber hier richtig was tun, denn das ist ja letztlich unsere Verantwortung, dass es denen jetzt schlecht geht, wenn wir nichts tun. All das ist nicht passiert. All das ist nicht passiert. Und die Chance, und ich glaube, das ist das, was du vorhin schon andeuten wolltest, die Chance jetzt wäre tatsächlich leider spät, viel zu spät für jeden Menschen, der gestorben ist in diesem Krieg. Die Chance wäre jetzt zu sagen, lasst es uns nochmal neu durchdenken, lasst uns Handelsmöglichkeiten der Ukraine mit Russland, Belarus und mit dem Westen und mit wem auch immer, auch mit den Chinesen und wer gerade Lust und Zeit hat und was im Angebot hat oder was braucht, lasst uns den Handel mit all diesen Ländern und der Ukraine forcieren, erlauben, muss man ja sagen, und fördern, denn dann kann sich, ohne dass ich jetzt irgendwie Volkswirt oder Makrowissenschaftler, Wirtschafter wäre, kann sich da wirtschaftlich vielleicht noch was entwickeln. Aber wenn das so weitergeht, da wird nichts gehen. Also das ist auch der Weg in die Dunkelheit.
Ja, das stimme ich dir zu. Also wir haben der Ukraine einfach völlig falsche Hoffnung gemacht. Wir haben auch mit ihr gespielt. Ja, wir haben sie benutzt für geopolitische Spiele. Die Ukraine selber ist von Demokratie weiter entfernt, als sie das jemals war. Also das, was da immer von westlichen Werten sowieso. Und ja, wir sind, auch das finde ich immer so kindlich naiv, wir denken über uns, wir sind der demokratische Nabel der Welt, also demokratischer als wir hier in der EU, das geht überhaupt gar nicht. Die EU ist null demokratisch. Die EU hat ein riesiges Demokratiedefizit und baut die Demokratie in den ihr zugehörigen Nationalstaaten auch noch ab. Darüber wird kein Wort verloren. Man glaubt sich irgendwie an vorderster Front und an der Freiheit oder sowas. Das ist alles nicht realistisch. Das ist alles kein realistisches Selbstbild. Da fehlt es wirklich an allem. Und das ist schade. Ich glaube, die Chance, die ich in diesem Konflikt sehe, ist, dass wir so, brüsk gesagt, so mit dem Kopf auf den Boden aufschlagen, dass wir wach werden. Aber das ist bitter. Und dass wir dann vielleicht so ein bisschen wieder lernen, zu analysieren, zu denken, von unserem hohen Ross runterkommen. Ich glaube, das ist dringend notwendig, weil das geht nicht gut.
Ja. Das ist ein trauriges, aber wahres Schlusswort, was du da aussprichst. Also, wenn man sich mal vor Augen hält, dass tatsächlich aktuell, auch wenn versucht wird, es zu vermeiden, dass aktuell über die auch nur Möglichkeit eines Atomkrieges gesprochen wird, im Jahr 2020, nach den Erfahrungen, die mit Atomwaffen gemacht wurden, dann stimmt mich das auch nicht positiv. Also eine Option zu durchdenken, die komplett überhaupt gar nicht zugelassen werden dürfte, schon gedanklich überhaupt nicht zugelassen werden dürfte und die jetzt durch Politik und Medien geht, klar, mit dem Zusatz, das wollen wir auf jeden Fall verhindern, aber letztlich haben wir dazu beigetragen, dass wir diese Diskussion jetzt führen. Da sage ich es jetzt mal so ganz global, eine Welt, die sich an diesem Punkt befindet, an dem wir uns jetzt befinden, hat nicht viel verstanden.
Ja, und ich fürchte, die Geschichte wird im Nachhinein sein, also Also Europa ist an der Ukraine gescheitert. Ne? Das alles, was wir irgendwie in den letzten Jahren, letzten Dekaden aufgebaut hatten an Sicherheitsarchitektur, an auch Hoffnung auf friedliches Europa, zerbricht gerade alles. Ne? Und ja. Es ist nicht einfach nur Putin ist schuld. Nee. Haben wir gut mitgearbeitet.
Ja, ich würde sogar sagen, vorgearbeitet. Ja. Und gut, es geht jetzt so weiter, aber auch das möchte ich einfach noch sagen, weil ich denke, das muss auch einfach gesagt werden. Selbst wenn diese Ukraine-Krise auf diplomatischem oder auf Verhandlungswege beendet werden kann, ist es eine Frage der Zeit, bis wir in die nächste Krise reinrattern. Ob es eine neue Pandemie ist, ob es ein neuer Konflikt-Krisenherd ist, ob es die Wirtschaft ist, die zusammenbricht, oder die Finanzwelt, wo die Blasen dann platzen und lauter Blut rausspritzt. Es wird in dieser Form dieses kapitalistischen Neoliberalismus, mit dem wir es zu tun haben, wird es ohne Krisen überhaupt nicht mehr funktionieren. Es geht nicht anders. Also wir müssen uns nicht einbilden, dass selbst wenn wir die Ukraine zurückholen würden, nennen wir es mal theatralisch so, würde das nichts, aber auch gar nichts daran ändern, dass die nächste Krise schon vor der Tür steht. Ja. Welcher Form, gesundheitlicher, finanzieller, wirtschaftlicher oder wie auch immer. Und das ist das, was mich vor kurzem dazu geführt hat, wirklich ernsthaft darüber nachzudenken, ob es nicht besser wäre, wenn ich schon 15 Jahre älter wäre. Ja, was soll's, das kann ich jetzt ja auch mal so sagen. Im Übrigen, sind wir mittlerweile auch an dem Punkt, an dem wir ganz klar darüber nachdenken, hier wegzugehen. Zum einen aus Scham, wenn du so willst. Also wirklich, ich schäme mich, hier zu sein im Prinzip, beziehungsweise, was heißt hier zu sein, letztlich das zu repräsentieren, was Deutschland repräsentiert, ob ich das will oder nicht. Und zum anderen, der Umgang mit Andersdenkenden wird für mich auch immer erschreckender. Die Impfpflichtgeschichte ist für mich im Moment zwar noch im Raum, aber auch da habe ich nicht viel Hoffnung. Wir haben vorhin über die knapp 30 Millionen Impfdosen gesprochen, die bestellt wurden. Die müssen ja irgendwo hin. Der Zerfall der Demokratie, der nun schon eine ganze Menge Jahre dauert, der nimmt jetzt nochmal richtig an Fahrt auf, für mein Empfinden. Und da wird nichts wieder zurückgedreht werden. Also hier und da vielleicht ein paar kleine Schräubchen, aber die eigentlichen Nägel sind reingeschlagen und die bleiben da auch. Und dementsprechend denken meine Frau und ich darüber nach, weg, und zwar nach Möglichkeit, weit weg zu gehen. Entweder gen Osten oder Richtung vielleicht auch Südamerika, auch mit dem Gedanken spielen wir. Also ist jetzt nicht so, dass wir jetzt morgen oder nächste Woche unsere Koffer packen, aber es ist so, dass wir uns intensiv mit diesen Gedanken beschäftigen. Und ich gebe auf dieses Land und auch auf diesen Kontinent gebe ich im Prinzip keinen Pfifferling mehr.
Ich verstehe das. Also ja. Was bleibt mir dazu zu sagen? Also ich meine, ich gucke natürlich auch, ob ich nicht woanders vielleicht besser aufgehoben bin als hier.
Ja. Und das ist in meinem Leben das wirklich erste Mal. Ich habe in meinem ganzen Leben, und das dauert jetzt auch schon lange, nie ernsthaft darüber nachgedacht, irgendwie auszuwandern oder so. Also ich habe mal irgendwie die Stadt gewechselt oder so, aber ja. Ich glaube auch nur einmal. Naja, ist egal, jedenfalls nicht oft. Und die Tatsache, dass ich jetzt an diesem Punkt bin, können natürlich jetzt die Zuschauer dann auch sagen, ja, dann geh doch, wir brauchen dich hier nicht. Und braucht ihr mich auch nicht. Also,
ne? Also ich kriege das ja oft gesagt, ne? So geh doch rüber, so alle.
Ja, geh doch nach drüben oder wo auch immer hin. Ja, das perlt inzwischen auch bei mir ab, weil wenn dir sonst nichts einfällt, lieber Gesprächspartner, um das Gespräch mit mir zu führen, als dass du mich hier ganz gerne wie ein Hund vom Hof jagen möchtest, müssen wir das Gespräch jetzt auch nicht fortsetzen. Ja, Gerd, dafür freue ich mich immer umso mehr, darüber Gespräche mit dir anzufangen, fortzusetzen und bis zum Ende zu führen. Und ja, wie gesagt, wir haben aufgezeichnet am 19.03., sehr kurzfristig. Heute ist also Samstag, Samstagabend. Das ist eigentlich das Schönste, was man an einem Samstagabend machen kann, sich vor den Rechner zu setzen, über die Ukraine und das Ende der Welt zu sprechen. Aber wenn es sonst, wir müssen es ja machen, sonst macht es ja keiner. Ja. Ja, eigentlich versuchen wir mal ganz gerne mit was Positivem zu enden. Ich hab jetzt gerade nichts. Ich weiß nicht, hast du noch irgendwas im Angebot?
Also das Wetter ist hier ganz schön, es wird Frühling.
Ja.
Die Krokusse blühen.
Ja, sehr schön.
Ja. Also man kann darauf kann man sich verlassen, das wird wieder uns mehr Licht. Ich merke das, die Laune, also im Prinzip ist die Laune gut, auch wenn das, also heute war das sicherlich ein bisschen gedämpfter Podcast, ein gedämpfter, stimmungsmäßig gedämpfter Beitrag. Aber ansonsten, es wird Frühling, Leute, geht raus, geht spazieren.
Dem Frühling ist egal, was passiert, ja, das stimmt. Den anderen Jahreszeiten natürlich auch. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Wir freuen uns auf Kommentare, auf Rückmeldungen natürlich. Morddrohungen sollten möglichst nicht dabei sein. Die so werden viele. Kommentarlos gelöscht. Nicht so viele, genau. Ansonsten, bedanken wir uns. Nee, habe ich ja gerade schon. Ne? Wir bedanken uns fürs Zuschauen, Zuhören und so. Dann muss ich das jetzt auch nicht nochmal sagen. Ne? Gerd, auch bei dir bedanke ich mich natürlich. Es war meine Idee, heute Abend spontan zusammenzukommen. Und wie es so deine Art ist, ja, ne? Schön, dass es dich gibt, sozusagen. Ja, noch einen schönen Abend und ja, ich danke dir auch und hoffen wir, dass unsere ganz düsteren Prognosen vielleicht irgendwie noch gerade gerückt werden.
Genau.
Schön wäre es ja.
Ja, macht nicht so schlimm.
Genau. Okay. Alles klar. Ciao.
Tschüss.